Jetzt kommt Wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick von der kleinen Zeitung jede Woche über die wichtigsten Nachrichten sprechen. Und in der Woche, da haben wir schon große Themen, über die wir sprechen werden. Wir werden über Wunderwaffen sprechen. Wir werden über menschliche Begierde sprechen. Wir werden über die künstliche Intelligenz sprechen und den römischen Politiker Cicero und all das. Und da weiß ich nicht, ob ich stolz sein soll oder ob ich mir ein bisschen vor mir selber schrecken soll, schaffen wir nämlich auch noch mit einem roten Faden zu verbinden, der sich anhand der Bücher von Robert Harris durch diese Sendung spannen wird. Und das ist eigentlich eher zufällig passiert, dass ich da gestern draufgekommen bin, als ich geskriptet habe. Aber der Thomas hat dann auch noch zwei, drei andere Einfälle gehabt, wo man sagen muss, Respekt, der Mensch ist, ich glaube, der zweite in dem Podcast, der alle Werke von Robert Harris gelesen hat. Und Sie dürfen sich auf was wirklich sehr, sehr Schräges freuen oder auch sich davor fürchten.
Ja, aber ich möchte schon die Ehre dir lassen, also die Ariadne, die den Faden als erstes gesponnen hat, das warst du. Ich habe dann nur noch ihn verstärkt und geschmückt.
Ja, aber freuen Sie sich drauf, wie er ihn verstärkt hat.
Austria in a nutshell.
Die österreichische Bundesregierung hat sich jetzt was einfallen lassen, und zwar die Paketabgabe. Ab September soll es pro Sendung, die im Inland anfällt, eine Abgabe von 2 Euro pro Packerl geben. Es geht dabei lediglich um Geschäfte mit Endkunden, aber B2B-Geschäfte, also sprich, wenn ein Unternehmer einem anderen Unternehmer was schickt, das ist jetzt derzeit noch davon ausgenommen. Ich sage jetzt bewusst noch, weil vielleicht hat irgendjemand einen Einfall und sagt, da könnten wir auch noch irgendwas einnehmen. Denn diese Paketabgabe ist ja nicht aus Selbstzweck entstanden, sondern der Staat braucht ein bisschen eine Einnahmen, um zum Beispiel auch die gesenkte Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu finanzieren bzw. diese Gegend zu finanzieren. Und so holt man sich über die Paketabgabe in Summe rund 280 Millionen Euro. Zumindest ist jetzt derzeit das einmal die Rechnung, die im Raum steht. Damit man sagt, die ganz kleinen einheimischen Händler, die sollen verschont bleiben, gibt es auch eine so eine Unterwertschwelle, unter der man nicht angehalten ist, als Absender das zu verrechnen. Und die liegt bei 100 Millionen Euro pro Umsatz. Also ist ein bisschen was, ist allerdings nicht alles, muss man auch dazu sagen, weil Handel besteht halt aus Umsatz und nicht Umsatz bedeutet nicht unmittelbar Gewinn. Aber ja, gut, so ist es mal. Und falls Sie sich gefragt haben, und was hat das Ganze jetzt mit Robert Harris zu tun? Schauen Sie, es ist so, wie der große römische Philosoph Cicero sagte, das Einkommen muss sich nach den Ausgaben richten. Zumindest hat er das bei Robert Harris gesagt. Und ich finde, ja, das ist schon irgendwie so ein Punkt, wie unsere Bundesregierung, aber nicht nur diese in Österreich, sondern eigentlich global, würde ich jetzt mal sagen, schon ihre Fiskalpolitik macht. Man gibt aus und dann schaut man hinterher noch, wo könnte man wieder was einnehmen.
Ja, man muss dazu sagen, dass natürlich die Römische Republik oder vor allem eigentlich dann später das Römische Kaiserreich die Option offen hatte, wenn die Budgetsituation allzu drastisch gefährlich wurde, defizitmäßig, dann hat man halt zum Beispiel einfach Thrakien erobert und ist dann mit ein paar Kubikmeter Gold, Silber, Edelsteinen und Sklaven zurückgekommen und hat damit den Haushalt wieder ein bisschen ausgleichen können. Das ist eine Option, die uns natürlich als neutrale Republik Österreich nicht zur Verfügung steht. Und die Paketabgabe, mich wundert, dass es nicht ein bisschen mehr noch sozusagen als Verkaufsargument seitens der Bundesregierung in Richtung, ja, das ist ja auch ökologisch so schlecht, ne, diese ganze Paketwirtschaft, die Leute bestellen 20 Sachen bei Zalando und schicken 20 wieder zurück und dann wieder 20 und so. Und da gab es ja schon länger Überlegungen, ob man dem nicht irgendwie legislativ ein wenig Einhalt gebietet. Und das hätten wir ja zumindest sagen können. Na, wir machen das nicht wegen einem Geld, sondern wegen der Umwelt. Also ich als Bundesregierung hätte das so gemacht, ist dann auch die Frage, ob eben diese Händler mit über 100 Millionen Umsatz, also ich weiß nicht, ob das außer Amazon noch recht viele in Frage kommen, wenn das nur für innerhalb Österreichs versandte Pakete gilt, glaube ich, dass relativ schnell sich neue Amazon-Lagerhallen, zum Beispiel in Freilassing oder irgendwo an der ungarischen Grenze finden werden, wenn diese 2 Euro für ein aus dem Ausland kommendes Paket nicht einkommen werden, wäre ich überrascht, wann das ausbleibt.
Also es geht um Inlandszustellung, denn da hat man schon darauf geachtet, dass alle gleich besteuert werden. Ursprünglich gab es ja tatsächlich auch, so wie du es angesprochen hast, den Plan, vor allem ausländische Handelsunternehmen zu besteuern. Das ist dann halt legislativ nicht hinbekommen worden. Deswegen hat man sich dazu entschlossen, alle zu besteuern. Und ja, es gibt schon einige, die über der 100 Millionen Euro Wertschwellengrenze sind. Stellen wir einen Link dazu in die Shownotes rein. Mein Kollege Uwe Sommerskruter hat mit Hannes Majdic gesprochen, den, wenn Sie vielleicht namentlich nicht kennen, sein Versandunternehmen Electronic for You allerdings schon. Das ist eines der größten österreichischen Versandunternehmen. In seiner Selbstwahrnehmung ist er nur ein kleiner, weil wenn du mit Amazon und den anderen globalen Händlern dieser Welt in Konkurrenz stehst, dann verstehe ich dich, dass du dir als klein siehst, auch wenn es in Österreich mutmaßlich ein Riese bist. Aber ja, der sagt natürlich auch, das ist schon eine Bedrohung für die Branche. Und was du angesprochen hast mit der Umweltpolitik, ja, hätte man so machen können. Dazu hätte es halt irgendwie noch die Grünen in der Regierung gebraucht, dass irgendjemand das als Verkaufsasset überhaupt wahrgenommen hätte. Mich wundert es ganz ehrlich gesagt, dass die ÖVP, die ja doch bis zu einem gewissen Grad auch jene Partei ist, die die Immobilieneigentümer in diesem Land, sagen wir jetzt mal so, innerhalb ihrer Klientel wähnen wird, ob sie wirklich deren Klientel sind, lassen wir mal aus. Aber dass die nicht gesagt haben, ja, damit stärken wir auch die Innenstädte, damit stärken wir den stationären Handel, der ja ebenerdig in der Vergangenheit zumindest die Innenstädte belebt hat, derzeit immer weniger. Das wundert mich, dass da niemand diesen Ball aufgegriffen hat, aber vielleicht ist man draufgekommen, so sehr lassen sich die Menschen auch nicht mehr anlügen, dass 2 Euro pro Paket jetzt tatsächlich die Menschen unmittelbar dazu bringen würden, sich in einen Bus zu setzen und in die Stadt zu fahren oder, womit das Umweltargument wieder aufgehoben wäre, sich ins Auto zu setzen und zum nächsten Geschäft zu fahren.
Naja, es gibt ja sogar Gegenden in Österreich, ich wohne glücklicherweise in einer, wo man nicht einmal ein Auto braucht, um einkaufen gehen zu können. Aber ich möchte eigentlich was viel Größeres anschließen. Unsere beiden Ansätze legen für mich eigentlich logisch nahe, wir sollten eine politische Kommunikationsberatungsagentur gründen, damit sehr reich werden und in ein paar Jahren sind wir dann wahrscheinlich sogar Stiftungsräte.
In seinem Roman Angst beschrieb Robert Harris eine künstliche Intelligenz, die tötet, die Brandschatz, die zum Ehebruch verleiten probiert und dann auch noch ein paar Sachen macht, die zumindest für physische Personen von strafrechtlicher Relevanz gewesen wären bzw. es sind. Jetzt hat die KI wirklich was angestellt, und zwar einen Hackerangriff. IT-Experten des Konzerns Google haben einen Angriff auf ein nicht genanntes Unternehmen festgestellt, welches Hacker unterstützt von einer KI durchgeführt haben. Sie sagen auch nicht dazu, welche KI das war, weil das ist natürlich hochkomplex und natürlich auch hochprekär, wenn du bekannt gibst, auf wen wurde zugegriffen und mit welcher Software wurde zugegriffen. Allerdings ist es eben diesen Hackern gelungen, eine 2-Faktor-Authentifizierung eines populären Online-System-Verwaltungstools zu umgehen und dort eben, sagen wir mal, ein bisschen herumzustierdeln. Größerer Schaden ist noch nicht entstanden. Alles, was man bis jetzt über die Provenienz der Hacker bzw. dieses Hacker-Kollektivs bekannt gegeben hat, ist, sie stehen, soweit bekannt, nicht unmittelbar in Connex mit Machthabern aus China, Nordkorea. Ist man gut zu wissen, dass es die 2 Superschurken nicht sind?
Ja, Russland ist aber normalerweise auch relativ agil, was das angeht.
Ja, die wurden in keinem Medienbegriff als nicht genannt.
Okay. Aber es ist ja nicht so, dass das jetzt der erste Fall ist, wo sich die Frage stellt, wer ist dann eigentlich strafrechtlich verantwortlich, wenn AI oder auch nur so Chatbots-Ding schweren Schaden anrichten. Also es gab ja mehrere Fälle von Sprachassistenzmodellen, die ihre Klientel zum Selbstmord zum Beispiel ermuntert haben, wenn die tendenziell depressiv waren und wo das zum Teil auch eingetreten ist, das ist ja belegt. Das war, glaube ich, in dem einen Fall, wo es ein 13-jähriger Bub war, war es ein Tochterunternehmen von Google, Und das ist eigentlich dabei geblieben, dass sie gesagt haben, das schauen wir uns aber an. Aber offenbar ist, also es ist natürlich gerade in den USA derzeit eine Regierung, die nicht die geringsten Anstalten macht, in irgendeiner Weise in AI einzugreifen, sondern das Gegenteil, die Bundesregierung wollte sogar den Bundesstaaten verbieten, für die nächsten 10 Jahre irgendwie regulatorisch in AI einzugreifen. Das heißt, da kommt noch ein Riesenhaufen Probleme, glaube ich, auf uns zu. Da ist jetzt einmal, so arg das klingt, wahrscheinlich dieser also vereinzelte Selbstmorde durch fehlgeleitete Chatbots noch gar nicht einmal das größte Problem, vor dem wir bald einmal stehen werden. Und ich glaube, ja, also Hacken mit AI, das wird dann eh klassische, so wie in der Spionage, Aufrüstung, Abrüstung, also dass du immer mit jeder neuen Verschlüsselungstechnik kommt eine neue Dekodierungstechnik, auf die folgt eine neue Verschlüsselungstechnik und so weiter. Also ich glaube, das wird demnächst ausgetragen werden und zwar auf unser aller Bugel.
Ja, wird es, wobei in einem Punkt muss ich da ein bisschen widersprechen. Es gibt schon auch Berater innerhalb der Trump-Administration, die mittlerweile dazu übergehen, ihn zu sagen, du lieber Donald Trump, wir werden die KI regulieren müssen und es fällt ihm schwer, aber es gab, und ich meine, es gibt viele Meldungen von ihm auf Social Media, aber es gab auch jetzt schon zaghafte Annäherung seinerseits in dieser schriftlichen Form, wie er halt seine Gedanken irgendwie probiert, da reinzupressen aus Truth Social, dass es so etwas geben könnte wie rechtliche Beschränkungen für AI. Also da hat er sich offenbar kurzfristig mal was sagen lassen, vielleicht dringt so lange durch, dass es sich bis in ein Gesetzesvorhaben gießen könnte. Es wäre zu hoffen, muss man tatsächlich sagen. Und
naja, da wäre ich jetzt nicht überzeugt, weil ich erstens einmal plädiere ich ja schon lange dafür in der Kommunikation über Donald Trump. Eigentlich müssten auch seriöse Medien dazu übergehen, das immer mit einer Klausel, dass der amerikanische Präsident ein dementer Borderline-Psychotiker ist und man einkalkulieren muss, dass er in der Regel mal wiederholt, was er der Letzte gesagt hat. Das kann am nächsten Tag ganz anders sein und das Ganze von einer grundsätzlichen paranoiden Bösartigkeit gebeizt ist. Also ich glaube, ich kann mittlerweile keine Zeitschriften oder Nachrichten mehr lesen, wo steht, was ist Trumps Plan, wo will Trump hin? Diese Fragen stellen sich nicht. Wir sind das nur noch gewohnt von früher, als es, also gegen Trump ist Boris Johnson die Nüchternheit in Person gewesen. Ja? Also sowas war noch nicht da und wir haben uns immer noch nicht, wir wollen verzweifelt glauben, dass da Ratio dahinter steckt. Es ist Korruption. Und deswegen glaube ich auch, es ist ja die ganze zweite Trump-Administration auch ein großer Kryptowährungsschwindel, unter anderem. Und ich glaube, dass da überschneiden sich die Player zu stark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, das letzte rationale Ziel, das, glaube ich, der Trump verfolgt, ist irgendwie noch reicher werden und Rache an allen seinen wirklichen und imaginierten Feinden nehmen. Und wer ihm erklärt, wie man das am schlüssigsten macht, wird einen entscheidenden Fuß in der Tür haben, wenn es darum geht, was die amerikanische offizielle Regierungspolitik ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass es in den USA so schnell zu einer... Manche Bundesstaaten haben schon angefangen, weil das nicht durchgegangen ist, dieses Regulierungsverbot. Aber auf Bundesebene nicht so lang der demente alte Mann im Weißen Haus sitzt.
Deswegen habe ich mir auch angeschaut für unsere Zuhörenden Personen, wie es eigentlich in Österreich ausschaut, wenn die KI was anstellt, beziehungsweise, Klammer auf, ich gebe zu, ich habe es anschauen lassen. Herzlichen Dank an meinen Studienkollegen Michael Wohlgemuth an der Stelle, der da weit versierter ist als Rechtsanwalt als ich. Klammer zu. Und der hat mir nämlich erklärt, wenn ich jetzt der KI sage, töte jemanden, und irgendwie bringt das der KI-Agent zusammen, ist doch wurscht, wie man es macht, da hat man ja genug Vorstellungskraft, dann wäre das tatsächlich, wenn ich diesen Auftrag gebe, noch immer Mord, der mir zuzurechnen ist. Wenn ich allerdings das jetzt nicht ernsthaft für möglich halte, dann bin ich lediglich in der fahrlässigen Tötung nach 80 Strafgesetzbuch drinnen. Keinesfalls ist es allerdings so, dass mich eine KI, die ich zwischenschalten würde, rechtsfrei lassen würde. Weil zum Beispiel, das kennt man ja aus Gangster- und Gangfilmen, dass man irgendwie den Neunjährigen losschickt, das Gegenüber zu ermorden, weil der ist ja noch nicht straffähig und der sagt dann nicht, dass er von irgendjemandem einen Auftrag gehabt hat, sondern behauptet, das sei sein eigener Input gewesen. Also so etwas würde nicht durchgehen. Die KI ist immer auf einen Romanimpuls zurückzuführen und deswegen, es ist sozusagen jetzt noch nicht der todelsichere Auftragskiller, die KI.
Viele haben ja auch noch Bremsen, allerdings also die Militärsoftware, also die Zielauswahl zum Beispiel jetzt bei den Angriffen im Iran ist ja ganz stark AI-gestützt erfolgt, wodurch, glaube ich, die Auswahl an Zielen, die du in einem Tag eben festlegen kannst, was militärisch sinnvolle Ziele sind, sich vervier- oder verfünffacht hat zu Prä-AI-Zeiten. Wichtig wäre halt trotzdem, die Datenbasis aktuell zu halten, weil dadurch ist diese Schule dann auch in einem Raketenangriff mit den vielen toten Kindern reingekommen, weil das war vor 10 Jahren einmal tatsächlich eine Kaserne der Streitkräfte und das war halt nicht aktualisiert. Also diese KIs haben diesbezüglich sicher schon Ausnahmen, dass man auch tödliche Dinge planen und ausführen darf, die sind halt limitiert. Klar die Frage, wie lang? Und es ist ja hochkomplex und wirklich verstehen tue ich es auch nicht, aber es wären ja also vor allem diese Chatbots, also Claude, das Anthropic-Modell, das jetzt so realisiert, die werden ja so lange geschult, bis sie sozusagen Persönlichkeiten haben und die sollen in dem Fall halt einigermaßen sozialverträglich sein, darauf, also Persönlichkeiten ist jetzt natürlich nur eine Metapher, aber trotzdem. Natürlich könnte ich aber auch so lange dran arbeiten und versuchen, eine KI zu entwickeln, die die Persönlichkeit von Pete Hexett oder Donald Trump hat, wann ich das will, und die dann irgendwie rechtefrei ins Netz stellen, das könnte auch interessante Ergebnisse zeitigen.
Oh je, jetzt wird's problematisch.
Obszöner Exhibitionismus wurde nun zwei Menschen in Argentinien vorgeworfen. Es klingt auf Spanisch übrigens nicht im geringsten sexier, da heißt Exhibitionismo obsceno. Was dazu geführt hat, ist folgender Sachverhalt. Eine 60-Jährige und ein 55-Jähriger lernten sich auf einem Flug von Panama nach Argentinien kennen. Irgendwann dann, und die Sitzplätze haben mich schon ein bisschen beeindruckt in der ganzen Geschichte, gab es dann verdächtige Bewegungen auf den Sitzplätzen 1E und 1F. Eine Großmutter, die mit ihren Enkelkindern unterwegs war, hat es wahrgenommen, hat dann eben auch das Bordpersonal alarmiert und die haben dann gesagt, na, so geht das nicht, nachdem sie zwei Personen mit heruntergelassener Kleidung angetroffen haben. Und dann ging es eben rund, vor allem am Flughafen ging es dann rund, aber dort wartete nicht nur die Polizei, sondern auch die Familie des Mannes. Und was ich an der Geschichte am interessantesten finde, ein Kollege, den ich wahrscheinlich für den belesensten in der ganzen kleinen Zeitung halte, dessen Name ich jetzt aber nicht nennen werde, aber ich stelle Ihnen sein Buch, das er geschrieben hat, in die Shownotes rein. Also falls Sie rausfinden wollen, wer so ein unfassbares Hintergrundwissen über die Abgründe dieser Welt weiß, schauen Sie in die Shownotes rein, ansonsten hören Sie uns weiter zu. Der hat mir gesagt, naja, normalerweise zahlst du einfach nur eine kleine Spende und die Sache hat sich. Ich ringe noch immer nach ganz, ganz vielen Worten, aber Thomas, du hast schon alles erlebt.
Ich finde, man kann vieles aus dieser kleinen Geschichte mitnehmen. Zum einen irgendwie, dass Sexualität im Alter tatsächlich nicht nur ein Sonntagsbeilagenthema ist, sondern offenbar gelebt wird. Auch 60 ist das neue 40. Thomas, das scheint Thomas, auf der Ebene zuzutreffen.
Thomas, soll ich nicht zu einem Personen sagen, wie alt du bist?
Ja, ich bin 51. Und das war ja eine Zeit lang sogar eine relativ sportliche Angelegenheit, der 10.000 Meilen Club oder sowas. Also, dass es irgendwie für etwas leichtlebigere Menschen grundsätzlich so ein kleines Ziel war, zumindest einmal irgendwo auf einem Interkontinentalflug Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Ich weiß nicht, ob das als Trend noch vorhanden ist, aber als zumindest urbane Legende kenne ich das schon lang. Und offenbar, die waren ja erste Klasse. Und so diese richtig guten ersten Klasse-Sitze, die kannst du ja, da kannst du ja Rollos überlassen und so weiter. Die haben das wahrscheinlich eh möglichst Mitreisenden schonend eigentlich initiiert. Und dann ist diese Oma vorbeigekommen und hat gespechtelt. Also so kann man die Geschichte auch erzählen. Und dass der Herr dann am Flughafen von seiner Familie abgeholt wurde, also mit Glück waren es vielleicht nur die Kinder aus der geschiedenen Ehe, die ihn abgeholt haben. Ansonsten hat er wahrscheinlich derzeit gerade keine gute Zeit.
Und falls Sie sich fragen, wie kriegen Sie da jetzt wegen den Bogen hin zu Robert Harris, lesen Sie Abgrund. Da geht es um einen britischen Premierminister, der mit einer viel zu jungen Frau auch ein Gespannserl hat und ihm eigentlich alles völlig egal ist. Er Kriegsviren und Wirtschaftskrisen um sich herum geschehen lässt, einfach nur, weil er im Grunde mit seinem Wurmfortsatz denkt.
Mein Gehirn ist ernst, nur mein ist ernst. Ich kenne mich nicht aus.
Darf eine Waffenfirma ihre Produkte nach dem berühmten Comichelden Obelix benennen? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg. Hintergrund ist ein langjähriger Markenstreit zwischen den Herausgebern von Asterix und Obelix, Nona, weil die Markenrechte haben, und einem polnischen Waffenhersteller. Es ist fast so wild wie die letzte Geschichte, muss man dazu sagen, denn die Chancen stehen jetzt tatsächlich schlecht für den Comic-Verlag, dass der es dem polnischen Waffenunternehmen verbieten könnte, seine Produkte, Waffen, also sprich Langwaffen, Schusswaffen, Obelix zu nennen oder so, weil es bestehe ja mutmaßlich nicht naheliegende Verwechslungsgefahr, wird argumentiert. Da muss ich sagen, da hat irgendjemand Asterix und Obelix nicht gelesen, weil Obelix an sich, der ist eine Waffe. Punkt aus. Da braucht man
also nicht das ist durchaus als Mittelstreckenprojektil, wird der Hinkelstein immer wieder mal eingesetzt.
Trotzdem wird argumentiert, na, Waffen und Comics, das ist halt doch ein bisschen ein Unterschied. Deswegen will man den Polen erlauben oder könnte es den Polen erlaubt sein, ihre Waffen Obelix zu nennen. Und da muss ich sagen, das würde mich jetzt tatsächlich als großer Asterix- und Obelix-Fan, und ich hatte sogar in meinem Kinderzimmer eine Tapete von den beiden, würde mich sehr, sehr stören, weil da wird mir nachträglich noch ein Stück Kindheit ruiniert werden. Dass Gewalt etwas Lustvolles sein kann, dass man einfach so rausgeht und die Römer vermöbelt, nebenher noch zwei Wildschweine mitnimmt und dass das ein Freizeitvergnügen sein kann. Mit tatsächlich physischen Waffen unterlegt, gefällt es mir da nicht.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man irgendwie lieber von einem Projektil zerrissen wird, das einen zum Schmunzeln anregenden Namen trägt. Und im Prinzip gab ja diese Geschmacksverehrung auch im Ersten Weltkrieg schon, die dicke Bertha. Das war ja auch so. Also ist eigentlich, der Obelix ist die dicke Bertha gegendert, kann man sagen. Und es kommt ja auch, also ich glaube, das ist dann sogar eine Kinovorführung, wo eben diese dicke Bertha im Einsatz gezeigt wird, in den letzten Tagen der Menschheit vom Karl Kraus, wo ich glaube, ein Erzherzog, ich weiß nicht mehr welcher, im Kino sitzt und immer, wenn man sieht, wie dieses Riesenprojektil wo einschlägt, sagt er, Bumste. Das ist auch der Spitzname des ehemaligen FPÖ-Parteichefs, ist in dem Fall wirklich.
Und auch da nochmals der Robert Harris-Hinweis: V2 heißt im Original, weißt du den deutschen Titel, mir ist es jetzt gar nicht eingefallen. Ich glaube, Vergeltung, ja, das ist der deutsche Titel. Ja. Da geht es um die ballistischen Waffen, die Nazi-Deutschland erfunden hat, um eben das kriegsführende Großbritannien vorzugehen. Finde ich es einer seiner besseren Romane. Was denn dir gefällt?
Den habe ich noch nicht gelesen. Also ich finde, dass er insgesamt ein breites Spektrum zwischen sehr gut, da würde ich seinen ersten Roman Vaterland reinnehmen, der in einem fiktiven Europa spielt, in dem die Nationalsozialisten nicht besiegt wurden in den 60er Jahren, der also so mit den Mitteln eines klassischen so Hardboiled-Krimis diese Geschichtsfiktion erzählt, der ist sehr gut. Und der Rest pendelt zwischen ganz interessant. Also ich sage, er ist ein idealer Autor für lange Zugfahrten und Flüge und ähnliches. Es ist nie ganz fad, aber auch nie so, dass man jetzt sofort wie ein anruft und sagt, hörst, das musst du lesen.
Du meintest also, hätte der Gaucho dann Robert Harris Roman mit im Flugzeug gehabt, wäre ihm ganz, ganz viel Stress erspart geblieben.
Ja, ja, außer er kommt drauf, den habe ich ja schon gelesen, der hat jetzt nur einen anderen Umschlag, dann wäre es genauso wieder gekommen.
Oh je, jetzt wird's problematisch.
Wenn wir schon ganz tief in der Literatur sind, den nächsten Schwenker nehmen wir über den Roman Pompeji. Geht es, wie Sie vermuten können, um den Vulkanausbruch bei Pompeji. Da werden aber auch altrömische Lebensweisen sehr, sehr interessant beschrieben, sehr detailreich auch imaginiert. Unter anderem auch die Herstellung von Wein und natürlich das eine oder andere Weingelage, weil altrömische Dekadenz, das muss schon irgendwie abgebildet sein in einem Robert Harris Roman. Und ein bisschen dekadent geht es natürlich auch innerhalb der österreichischen Weinbauernschaft zu, würde ich jetzt einmal behaupten. Wenn man da durch die Weinberge fährt, die haben schon alle sich schön was hinstellt. Das ist aber umgekehrt auch nur Beleg dafür, dass ihre Produkte offenbar so gut funktionieren, dass sie einen Ertrag gemacht haben. Und einer, der wirklich einen guten Ertrag gemacht hat, und der Thomas Maurer kann das gut nahe noch tatsächlich ausführen, ist der Roland Willig. Dessen Blaufränkisch wird nämlich international gefeiert. Allerdings scheitert er daheim an einer Prüfnummer. Und jetzt kommt der große Auftritt des Deregulierungsstaatssekretärs Sepp Schellhorn. Der will jetzt nun nämlich das Weingesetz entrümpeln. Muss man ja wirklich sagen, ist schon irgendwie beeindruckend. Du machst einen Blaufränkischen, der überall auf der Welt gekauft wird, geschätzt wird, zu richtig fantastischen Preisen. Und daheim sagt aber dann ein Hofrat oder vielleicht auch nur ein
Nachgereiter. Das sind nicht einmal Hofräte.
Na, das passt jetzt aber alles nicht ganz. Führ uns mal rein in die Expertise der Weinkulinarik, lieber Thomas.
Ja, ich versuche mich leidlich knapp und von allgemeinem Interesse zu halten. Also es ist so, der betroffene Wein hat jetzt, es gibt ja verschiedene so Bewertungsfirmen, sind es oft. Der Meyer Parker ist vielleicht der bekannteste. Der Roland Willig hat als erster 100 Punkte bei James Suckling bekommen. Wir hatten voriges Jahr auch für die Dorlimour 98 Punkte Parker. Also das sind schon totale internationale Spitzenwertungen. Und beim Roland Willig ist jetzt eben das Interessante, dass der nicht die staatliche Prüfnummer kriegt. Das heißt, du darfst diese rote Kapsel oben nicht haben. Aber vielmehr ist noch, du darfst die Lage nicht angeben. Das ist nämlich österreichisches Weingesetz. Das ist ein bisschen gestaffelt wie in Frankreich. Also ganz unten ist, weiß nicht, Wein aus der Europäischen Union. Ich weiß nicht, ob es noch drunter Wein von irgendwo gibt. Dann gibt es also Wein aus Österreich. Wein, dann hast du die Regionen zumindest. Ja, dann muss das halt von dort sein. Sowieso Weinviertel DRC oder sowas, ja. Und der See ist eh schon dann sozusagen, das muss dann bestimmten Geschmacksbild entbinden. Und je genauer es wird, dann gibt es die Ortslagen, also da steht dann Gumpelskirchen oder irgendwas. Und dann gibt es die Rieden, also die einzelnen Weinberge, die halt sozusagen gerade im gehobenen Segment, oder nicht Weinberge, sondern Lagen auf den Weinbergen, die im gehobenen Segment wichtig sind, weil du sagst, das ist das und das wollte ich schon lange mal trinken oder das hat mir so gut geschmeckt. Oder jedenfalls damit, das sind die teuren Sachen. Und wenn du das nicht mehr draufschreiben darfst, ist das natürlich ein bisschen ein Problem, weil du hast immer noch den gleichen Wein, aber die Menschen, die es kaufen wollen, wissen es nicht, weil es nicht draufsteht. Das ist also ein ernsthaftes Problem. Und das Problem mit diesen, die Lagen nicht draufschreiben dürfen, gibt's verstärkt und eh schon lang diskutiert im sogenannten Natural-Weinbereich, weil da die Weine teilweise wirklich auch bewusst so gemacht werden, dass sie dem ganz traditionellen Geschmacksbild einfach nicht entsprechen. Was beim Roland Willig aber nicht der Fall ist. Das ist einfach, der lässt die Weine wirklich entstehen, wie sie sind. Das ist top gepflegt. Das ist spontan vergoren, also nicht mit irgendeiner. Es gibt Zuchthäfen, die dafür sorgen, dass ein Sauvignon so schmeckt, wie man glaubt, dass ein Sauvignon schmecken soll und so weiter. Sondern das ist alles natürlich, dass die Weine bestehen aus dem, wo sie wachsen, wie sie gemacht sind. Und da gibt es keine Eingriffe. Weil, sagen wir mal, ich glaube, mindestens 90, konservativ geschätzt, Prozent der weltweiten Weinproduktion sind letztlich in irgendeiner Weise industrialisiert. Weil du kannst diese Menge nicht herstellen mit Handernte und sauber verlesen und ähnlichen Dingen. Also das meiste, was du im Supermarkt findest, ist in einem gewissen Grad industrialisiert hergestellt. Und das sind aber Weine, bei denen wurde gar nichts gemacht. Das heißt, wenn das nicht nach Blaufränkisch schmeckt, stellt sich die Frage, nach was soll es schmecken? Was anderes ist nicht drinnen. Ja? Und deswegen ist die Frage, ob man diese Verkostungskommission, da jeder Wein wird dann nochmal verkostet, abschaffen soll, ist eine, die sehr sinnvoll ist und die schon lange existiert. Und du hast ja zwei Pole, auf der einen Seite, auch dafür sind diese DRC-Sachen gut, dass das ein bestimmtes Geschmacksbild erfüllt. Also da, wenn der Kunde, die Kundin, denkt sich, das ist, weiß nicht, Weinviertel DRC oder das ist steirische Klassik, das schmeckt so leicht und frisch und Ding, so stelle ich mir das vor. Und wenn das draufsteht, kann ich mich darauf verlassen, also egal von welchem Winzer, das ungefähr in die Richtung geht. Und wenn ich aber ein bisschen individuellere Weine machen möchte, die dann vielleicht von einer interessierteren Klientel gekauft werden und die auch mehr Geld auszugeben bereit ist, dann kann mir das total zum Fallstrick werden. Und wie gesagt, das ist halt der drastischste, das ist ja wirklich schon fast satirisch, also 100 Punkte für einen Rotwein in einem international relevanten Verkostungsrahmen zu kriegen und dann in Österreich, Herrn, das ist ein fehlerhafter Wein, da darf nicht draufstehen, wo er her ist. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Anlass zumindest, um über Änderungen zu reden.
Ja, verstehe. Und ansonsten hast du jetzt gerade offenbar eine Bewerbung abgegeben als einer von diesen Weinverkostern. Also ich glaube, irgendwann im Leben möchtest du doch noch Hofrat für Weinkultur werden.
Hof? Gibt's? Also ist das ein... Darf ich mir das als einen bezahlten Posten vorstellen oder zumindest als einen, wo mir eine Terrasse und Nachschub an zu bewertenden Dingen zugestanden wird?
Ja, ich glaube schon. Also wie gesagt, das Berufsbild ist mir selber nicht ganz klar gewesen. Ich habe es einmal in der Episode, als uns der Christian Schwab besucht hat, erzählt, dass mir ein Hofrat für Weinbau gegenüber gesessen ist bei einer Apfelweinkost. Aber er hat halt tatsächlich Visitenkarten drauf gehabt, wo Hofrat, und er hat nur über Weinbau geredet. Also das war schon wirklich sein Beruf.
Ja, also ich weiß nicht, ob der Bundespräsident unseren Podcast hört, aber wenn ja, das wäre eine Idee. Also wie wäre es in dem Alter, also langsam, also Professor muss ich nicht werden, aber irgendwas mit einem praktischen Nutzen, da war ich Anspruch.
Je suis européen.
Letzte Buchempfehlung noch von uns, Der zweite Schlaf. Auch ein Robert Harris-Roman, wo er auf kulturgeschichtlich vergessenes Ding aufmerksam gemacht hat. Früher mal, als es noch kein elektrisches Licht gab, sind die Menschen früher schlafen gegangen, waren dann natürlich irgendwann mal in der Nacht ausgeschlafen und haben die Nacht überbrücken müssen. Unser einer nimmt ein E-Book und liest dann halt irgendwas. Es gibt aber auch Menschen, die machen was anderes. Donald Trump ist zum Beispiel so einer. Und da gibt es ein fantastisches Video, das wir Ihnen in die Shownotes stellen. Es heißt Midnight Meltdown, 55 Tweets in rund 3 Stunden, die er da abgesendet hat in einer Nacht. Also ich komme aus einer Zeit des Journalismus, als man noch nach Zeilenhonorar auch geschrieben hat. Und ich habe es mal ausgerechnet, das ist ein sagenhaftes Stundenhonorar, das er da rausgerissen hätte. Habe es jetzt noch nicht in Euro übersetzt, weil ich tatsächlich damals noch einen Schilling mehr Geld bekommen habe. Aber ja, da ist was drinnen. Also gegen Geld twittern würde Donald Trump das machen. Es wäre nicht so erfolgreich wie seine Kryptobetrügereien, aber es wäre zumindest ein solider Lebensstandard nach normalen, gutbürgerlichen Maßstäben.
Ja, also, und ich glaube, das ist in seiner Wahnsinnigkeit noch zumindest gar nicht so leicht von einer Artificial Intelligence zu ersetzen. Also ich finde an und für sich die Tatsache, es war jetzt in der Nacht auf Dienstag, also 55 Truth Social, wie ich erfahren habe, tatsächlich heißen so wie Free of Twitter, die Beiträge Tweets hießen, jetzt weiß ich nicht, heißen es Exe, keine Ahnung, aber jedenfalls auf Truth Social sind es Truths, was wirklich sehr lustig ist. Und er hat eben 55 Truths zum Besten gegeben. Vollkommen wahnwitziges, geistesgestörtes Zeug. Natürlich wieder AI-Bilder, Slop. Und es geht um Hillary Clinton und dass der Obama ein Verbrecher ist und dass sogar die Höchstrichter nicht genug tun, um seine Feinde zu vernichten. Also es ist schon, wenn in deiner Familie ein betagter Verwandter oder eine Verwandte sowas hinlegt, dann tritt der Familienrat zumindest in intakten Familienverbänden zusammen und sagt, so ist jetzt dann aber Zeit, dass wir vielleicht den Führerschein wegnehmen und insgesamt schauen, dass er in eine strukturierte Umgebung kommt oder sie. Das ist im Weißen Haus sozusagen nur insoweit gegeben, als wenn er auf einen Knopf drückt, kommt der Diätkohle und wenn er auf einen anderen Knopf drückt, McDonald's. Aber ich glaube, im Sinne von schützen wir doch diesen Menschen vor sich selbst, wird da, glaube ich, solange er lebt, sich keiner aufmucken dran.
Ja, was er aufmucken wird bei seinem Staatsbesuch in China, das werden wir dann nächste Woche besprechen. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist er auch einmal nicht auffällig, ausfällig, könnte ja auch passieren. Na, du schweigst, weil du weißt, es wird auffällig, es wird ausfällig werden. Hast du völlig recht, lieber Thomas. Deswegen sage ich jetzt nichts mehr, indem ich in meinem Zwangsoptimismus manchmal Dinge hingebe, die hinfällig sind. Wir wünschen Ihnen ein verlängertes Wochenende, ein schönes verlängertes Wochenende, so Sie es haben. Wir haben Ihnen jetzt so viele Buchempfehlungen mitgegeben. Ich glaube, Sie brauchen keinen einzigen anderen Podcast hören, bis wir am Freitag wieder da sind.
Ja, und fürs Wochenende, wer sich einarbeiten möchte in österreichischen Wein, jetzt noch schnell einkaufen gehen, dann kann man das morgen ausschlafen.